This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Achtung! In dieser Folge kommen Vergewaltigung, Kindermord und andere sensible Themen vor. In der letzten Folge haben wir uns ja einige Sternbilder angesehen. Orion, den Skorpion und die Plejaden. Und auch heute beschäftigen wir uns mit der Geschichte zu einem Sternbild. Dieses Sternbild liegt direkt neben den Plejaden. Es ist der Widder. Und zwar der goldene Widder. Und mit dieser Geschichte und insgesamt der heutigen Folge stellen wir die Weichen für die Fahrt der Argonauten. Ich freue mich schon riesig, weil die Argonautika zu den großen Werken der Antike gehört. Um uns auf die Argonauten vorzubereiten, wollen wir uns einmal ihre Vorfahren ansehen. Dafür gehen wir einmal den Stammbaum zurück, sehr weit zurück, bis zur Erschaffung der Menschheit. Dem Thema habe ich ja schon eine ganze Folge gewidmet, die Folge 12 war das, falls ihr nachhören wollt. Zur Erinnerung, Zeus hatte damals eine Flut über die Menschen geschickt, die nur zwei Menschen überlebten, Deukalion und Pyrrha. Deukalion und Pyrrha waren besonders gute Menschen, darum ließ Zeus sie damals am Leben. Und diese beiden haben dann eine neue Menschheit geschaffen, indem sie die Gebeine der Mutter Erde, also das heißt Steine, hinter sich warfen. Aus den Steinen, die Deukalion hinter sich geworfen hat, sind Männer erwachsen und aus denen, die Pyrrha geworfen hat, Frauen. Und auch gemeinsam, also auf natürlichem Wege, zeugen Deukalion und Pyrrha Kinder. Einer davon interessiert uns besonders, Helen. Helen gilt als der große Stammvater der Hellenen. Von Helens Sohn Doros stammen die Dora ab, von seinem Enkel Ion und Achaios die Ionia und Achäa und von seinem Sohn Aiolos stammen die Aiola ab. Und dieser Aiolos ist derjenige, der von seinen Geschwistern die meisten Kinder zeugt. Von ihm stammen also so einige ab. Und um vier seiner Söhne geht es heute in dieser Folge. Athamas, Salmoneus, Kretheus und Sisyphos. Mit Folge 13 habe ich ihm ja schon eine ganze Folge gewidmet. Einen Teil der heutigen Folge kennt ihr also vielleicht schon, wenn ihr euch dran erinnert. Aber machen wir es der Reihe nach. Und wir beginnen mit Athamas. Das Chaos und seine Kinder. Griechische Mythen nacherzählt von Sophia Fabian. König Athamas von Böotien hat eine ganz besondere Frau. Sie ist keine Sterbliche, sondern eine Göttin, Nephele. Nephele ist eine Wolke. Manche sagen, dass es sich hier um genau die Nephele handelt, die als Wolkenabbildung Bild der Hera geschaffen wurde, um Ixion damals in die Falle zu locken. Es tut mir sehr leid, in dieser Folge gibt es viele Querverweise zu anderen Folgen, denn auch die Geschichte von Ixion habe ich euch schon erzählt. Ixion wurde als Gast auf den Olymp eingeladen und hat es gewagt, der Frau des Zeus, Hera, schöne Augen zu machen. Um Ixion zu testen, hat Zeus Hephaistos gebeten, ihm eine Wolkenkopie der Hera zu schaffen, und Ixion fällt darauf herein. Er wagt den Frevel. In der Nacht schläft Ixion nicht, wie er denkt, mit Hera, sondern mit der Wolke Nephele. Das also war Nephele in der Ixion-Sage. So wird sie zur Mutter der Kentauren. Und ob es sich hier bei der Frau des Athamas nun auch um diese Nephele handelt oder nicht, weiß man nicht genau. Da widersprechen sich die Quellen. So oder so, diese Nephele gebiert dem Athamas zwei Menschenkinder. Einen Sohn, Phrixos, und eine Tochter, Helle. Doch wie das bei Wolken so ist, lässt Nephele sich nicht an die Erde ketten. Athamas kann sie nicht halten, und so sucht er sich bald eine neue Frau. Ino, eine Tochter des Kadmos. Auch mit Ino zeugt Athamas Kinder. Der rechtmäßige Thronfolger bleibt dennoch Phrixos, Athamas ältester Sohn, und das gefällt Ino gar nicht. Sie will einen ihrer Söhne auf dem Thron sehen. Deshalb schmiedet sie einen zutiefst boshaften Plan. Zuerst lässt sie die Samen für die nächste Aussaat rösten. Und so verdirbt Ino voller Absicht die Ernte für das kommende Jahr. Das nächste Jahr kommt, die Ernte bleibt aus und die Bevölkerung leidet schrecklichen Hunger. Um herauszufinden, wie er dem Leid in seinem Land ein Ende bereiten kann, schickt König Athamas einen Boten aus, der ein Orakel um Rat bitten soll. Alles läuft nach Inos Plan, denn diesen Boten fängt Ino ab und besticht ihn. Er müsse gar nicht zum Orakel gehen. Lediglich soll er in ein paar Tagen zu Athamas zurückkehren und behaupten, das Orakel verlange den Tod von Phrixos und Helle. Nur das Blut der Nephele-Kinder könne den Zorn der Götter besänftigen. Als diese Nachricht Athamas erreicht, ist er verzweifelt. Er kann doch nicht seine eigenen Kinder opfern. Also weigert er sich zunächst. Doch das Volk leidet. Die Bürger drängen ihren König zu tun, was das Orakel verlangt. Und als immer mehr Menschen sterben, sieht Athamas sich gezwungen, die Götter zufriedenzustellen. Er gibt klein bei. Phrixos und Helle werden feierlich gekleidet und tränenreich vor den Altar geführt. Da ziehen Wolken am Himmel auf. Nephele sieht von oben zu, was ihren Kindern angetan werden soll, und bittet die olympischen Götter um Hilfe. Hermes überreicht ihr die Rettung. Ein besonderes Tier. Es ist ein Widder. Das Fell des Widders glänzt golden, und er hat zwar keine Flügel, doch er kann fliegen. Als Phrixos und Helle bereits vor dem Opferaltar stehen, da führt Nephele den goldenen Widder zu ihnen herab und setzt ihre Kinder auf den Rücken des Tiers. Haltet euch gut fest und hört mir zu. Dieser Widder wird euch bis nach Kolchis tragen. Wenn ihr dort ankommt, opfert das Tier zum Dank dem Zeus. Phrixos und Helle nicken ihrer Mutter zu und der Widder schwingt sich in die Luft. Mit ihren kleinen Fingern greifen die Kinder fest in die goldene Wolle. Bald schon lassen sie Böotien hinter sich und sehen tief unter sich nur noch das unendliche Blau des Meeres. Die Reise ist lang. Phrixus und Helle halten sich tapfer fest. Es ist noch kein Land in Sicht, da beginnen Helles Ärmchen langsam zu zittern. Phrixus redet ihr gut zu, doch sie sind noch lange nicht am Ziel. Als sie gerade über eine Meerenge fliegen, rutscht Helle das Fell durch die schwachen Finger. Sie kann nicht mehr. Phrixus versucht noch, seine Schwester zu halten, doch er muss zusehen, wie Helle fällt. Mitten ins tiefe, nasse Blau. Von diesem Tag an wird diese Meerenge nach ihr, Helle, Hellespont genannt. Mit dem weinenden Phrixus auf dem Rücken fliegt der goldene Widder erbarmungslos weiter und weiter, überquert das Schwarze Meer in Richtung Osten, kommt dann auf der anderen Seite an und landet endlich in Kolchis. Hier in Kolchis wird Phrixus von König Aietes freundlich empfangen. Aietes ist ein sehr mächtiger Mann. Er ist der Sohn des Sonnengotts Helios und einer Okeanide namens Perse, der Göttin des Neumonds. Unter Aietes Geschwistern sind auch zum Beispiel die Zauberin Kirke und auch Pasiphae, die Frau des Minos, die den Minotaurus geboren hat. Und jetzt empfängt König Aietes freundlich den jungen Phrixus, den Sohn der Wolke, der auf dem goldenen Widder angeflogen kam. Dieser goldene Widder erregt natürlich Aietes Interesse. Doch er lässt Phrixus entscheiden. Phrixus besteht darauf, das Tier dem Zeus, dem Gott der Flüchtlinge, zu opfern, so wie seine Mutter Nephele es ihm aufgetragen hat. Dann schenkt er das Fell, das sogenannte goldene Vlies, dem Aietes zum Dank für seine Gastfreundschaft. Aietes nimmt gerührt das kostbare Geschenk entgegen. Etwas später verheiratet er Phrixus mit einer seiner drei Töchter. Medea und Iophassa sind noch zu jung, also wird die Älteste, Chalkiope, mit Phrixus vermählt. Chalkiope wird ihm 4 Söhne gebären. Als Phrixus Jahre später im Sterben liegt, wird er seine Söhne losschicken, damit sie das Erbe ihres Großvaters Athamas antreten. Es geht schief, sie werden Schiffbruch erleiden. Doch dazu komme ich in einer der nächsten Folgen. Dort werden wir sie dann wieder treffen. Bleiben wir noch bei Aietes und dem goldenen Vlies. Denn schon bald, nachdem er das kostbare Geschenk erhalten hat, wird ihm ein Orakelspruch einen gewissen Schreck einjagen. Dem König wird sein Ende prophezeit. Wenn Fremde kommen und dir dein goldenes Vlies stehlen, so wird dies, Aietes, deinen Niedergang bedeuten. Um dem etwas vorzubeugen, bringt Aietes das goldene Vlies in Sicherheit. Auf einer Insel namens Aretia hängt er das goldene Vlies im Hain des Ares in einen Baum und lässt es hier von einem niemals schlafenden Drachen bewachen. Kehren wir zurück nach Griechenland. Ich habe euch noch 3 andere Aiolos-Söhne angekündigt. Als Aiolos stirbt, steht Sisyphos die Herrschaft über Thessalien zu. Doch sein Bruder Salmoneus reißt den Thron an sich. In Sisyphos brodelt es vor Hass gegen seinen Bruder. Doch es ist nicht Sisyphos Art, die Dinge direkt und im Gespräch zu lösen. Stattdessen befragt Sisyphos ein Orakel, wie er seinem Bruder am besten schaden kann. Und das Orakel sagt ihm: Zeuge mit Tyro, der Tochter deines Bruders, Kinder. Sie werden dich rächen. Salmoneus Tochter, Tyro also. Das passt Sisyphos ganz gut. Die Haut seiner Nichte Tyro ist weiß wie Käse, was damals scheinbar als Schönheitsmerkmal galt. Mit der käsebleichen, schönen Tyro zeugt Sisyphos also zwei Kinder. Doch Tyro erfährt von dem Orakelspruch. Sie weiß nun, dass Sisyphos sie nur für seine Rache missbraucht hat und sie tut das Einzige, von dem sie glaubt, dass es die Prophezeiung abwenden kann. Um ihren Vater zu retten, tötet Tyro ihre beiden Kinder. Sisyphos zuckt bei dem Tod seiner Kinder nicht einmal mit der Wimper. Im Gegenteil. Statt zu verzagen, nutzt er den Mord an seinen Kindern und verdreht die Geschichte, führt vor den Augen der Stadt eine grausame Farce auf. Anklagend zeigt Sisyphos die leblosen Körper der Kinder herum und behauptet, sein Bruder Salmoneus habe seine eigene Tochter Tyro geschwängert und dann die so in Inzest entstandene Brut ermordet. Die Königsfamilie streitet alles ab. Doch die Bürger glauben Sisyphos skandalöser Verleumdung. So wird Salmoneus verjagt und Sisyphos gelangt an die Macht. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Hier gibt es, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Lücke in den Quellen. Hyginus beschreibt die Geschichte der Tyro, Sisyphos und ihrer Kinder zwar in seinen Fabulae, diese Originalgeschichte ist aber nur lückenhaft erhalten. Es gab auch wohl mal zwei Theaterstücke über Tyro, das war, glaube ich, von Sophokles, die sind aber auch verschwunden. Und aus den Fabulae lesen wir nur, dass Tyro ihre und Sisyphos Kinder umbringt, um der Prophezeiung zu entkommen. Aber dann gibt es eine Art Loch und der Text geht erst dort wieder weiter, wo Sisyphos zur Strafe im Tartaros auf ewig seinen Stein den Berg hochrollen muss. Man kann vermuten, dass die Prophezeiung eintritt, so ist das ja meistens, und dass Sisyphos durch seine Kinder mit Tyro also gerecht wird, obwohl Tyro sie tötet. Doch wie Sisyphos seinem Bruder Salmoneus mit der Hilfe seiner verstorbenen Kinder schadet, kann man eigentlich nur spekulieren. Fragt ihr euch jetzt, woher ich diese Geschichte habe? Ich habe sie mir nicht ausgedacht, sondern der Schriftsteller Robert Graves beschreibt das Geschehen so, wie ich es hier und in der Sisyphos-Folge, Folge 13, bereits erzählt habe. Aber Graves gibt in seinem Text keine andere Quelle als Hyginus an, wo das alles aber gar nicht steht. Und nun bin ich hauptsächlich Podcasterin und Schauspielerin, leider keine Wissenschaftlerin, darum fehlen mir vielleicht einige Infos. Aber es scheint mir fast so, als hätte Graves sich diesen Teil der Geschichte vielleicht nur ausgedacht. Es ist aber immer noch eine gute Geschichte, darum habe ich sie trotzdem gern erzählt und gern auch nochmal erzählt. Für mich ist diese ganze Quellenlage total spannend, weil ich mit dem Voranschreiten dieses Podcasts selbst schon so einiges gelernt habe und immer mehr in die Quellen eintauchen kann, auch wenn ich natürlich niemals auf wirklich wissenschaftliches Niveau gelangen werde. Und das finde ich auch gar nicht schlimm, denn während ich natürlich versuche, so nah wie möglich an den tatsächlichen Mythen dran zu bleiben, geht es mir hier vor allem um einen guten Überblick und diese wunderbaren Geschichten an sich. So, kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Salmoneus wird also vielleicht von seinem Bruder Sisyphos verleumdet. Und so flieht Salmoneus gemeinsam mit seiner Tochter Tyro und seiner Frau, Sidero. In Elis gründet Salmoneus eine Stadt, die er nach sich selbst Salmone nennt. Doch die Königsfamilie leidet hier im Exil. Tyro trägt die Last der Ermordung ihrer eigenen Kinder auf dem Herzen und gleichzeitig behandelt Salmoneus Frau, Sidero, Tyro immer schlechter. Nachdem Tyros leibliche Mutter bei ihrer Geburt gestorben ist, hat Salmoneus Sidero geheiratet. Und Sidero entspricht dem Klischee der bösen Stiefmutter. Von Anfang an war Tyro ihrer Stiefmutter Sidero ein Dorn im Auge und nun macht sie Tyro auch noch für ihr Exil verantwortlich, was den Hass der Sidero ins Unermessliche steigert. Man sagt, dass Sidero Tyro schlägt, dass sie ihr die Haare abschneidet, um sie zu demütigen und dass sie sie hart für sich arbeiten lässt. Salmoneus ist währenddessen mit sich selbst beschäftigt, denn auch er hat von der Geschichte scheinbar einen gewissen Schaden davongetragen. Salmoneus verhält sich zunehmend wunderlich. Erst befiehlt er dem Volk anstelle dem Zeus, sollten sie ihre Opfergaben lieber ihm, Salmoneus, darbringen. Dann beginnt er, sich selbst als Zeus zu inszenieren. Er zieht in seinem besten Streitwagen von 4 starken Pferden gezogen umher, am Wagen hängen dabei bronzene Kessel, die bei der wilden Fahrt hart aneinander und auf den Boden schlagen, womit Salmoneus das Geräusch des Donners nachahmen will. Begleitet von diesem Getöse wirft er, um die Blitze des Zeus nachzuahmen, brennende Fackeln in die Luft. Salmoneus' Untertanen betrachten den Wahn ihres Herrschers mit Sorge. Es ist ihnen nicht nur unangenehm, sondern die brennenden Fackeln sind auch gefährlich. Das ein oder andere Haus oder Feld wird von achtlos herumgeworfenen Fackeln erfasst und brennt nieder. Glücklicherweise bekommt Zeus irgendwann Wind vom frevelhaften Verhalten des Salmoneus und erschlägt ihn mit einem seiner echten Blitze. Nach Salmoneus Tod wird seine Tochter Tyro von ihrem Onkel, Kretheus, dem Herrscher von Iolkos, aufgenommen. Und Kretheus heiratet Tyro auch. Doch Tyro verbringt viel Zeit außer Haus. Meist setzt sie sich ans Ufer eines Flusses, der ganz in der Nähe entlang fließt. Enipeus, der Gott, der diesen Fluss bewohnt, hört sich immer geduldig ihre Klagen an. Über die Zeit beginnt Tyro, sich in den Flussgott zu verlieben. Enipeus lässt sich die Zuneigung der schönen Tyro gefallen. Niemals würde er es wagen, die junge Frau anzufassen. Anders aber Poseidon. Der Gott der Meere hat ein Auge auf Tyro geworfen. Sobald er die Chance wittert, nimmt Poseidon die Gestalt des Enipeus an und schläft mit der so getäuschten Tyro. Danach eröffnet er ihr, als sei es eine wunderbare Tat gewesen, dass er nicht Enipeus, sondern Poseidon ist. Sie solle sich freuen, von einem so großen Gott anstelle eines einfachen Flussgottes geschwängert worden zu sein und sich bloß gut um die gemeinsamen Kinder kümmern. Dann verschwindet er. Geschwängert? Gemeinsame Kinder? Tatsächlich, Tyros Bauch beginnt bald schon sich abzuzeichnen. Sie bekommt Panik. Tyros Ehemann Kretheus darf nichts davon erfahren. Und Tyro wird sich nicht gut um die durch eine Lüge gezeugten Kinder des Poseidon kümmern. Da hat der Gott sich geschnitten. Es gelingt Tyro tatsächlich, 9 Monate lang ihren überaus dicken Bauch geheim zu halten. Dann bekommt sie im stillen Kämmerlein Poseidons Söhne. Es sind 2 Jungen, Zwillinge. Kaum sind die beiden geboren, da setzt Tyro sie in der Wildnis aus. Eine Weile liegen die Säuglinge hilflos im Gras. Da kommt zufällig ein Pferdehirte mit seiner Herde hier vorbei. Zuerst sieht er die Kleinen nicht, die vom hohen Gras verdeckt werden, und beinahe geht die Geschichte schlecht aus. Denn eine Stute aus der vorbeiziehenden Herde trifft mit ihrem Huf den Kopf eines der Zwillinge, sodass ein Teil seines Gesichts sich blau und schwarz verfärbt, doch er überlebt. Und durch sein Brüllen macht er den Pferdehirten auf sich aufmerksam. Verwundert entdeckt der Hirte die beiden Säuglinge im Gras. Er nimmt sie bei sich auf und zieht sie groß. Den Zwilling mit der blauen Verfärbung im Gesicht nennt er Pelias, den anderen Neleus. Manche sagen, der Hirte gebe den beiden Jungen unterschiedliche Milch zu trinken. Pelias bekäme die Milch einer Stute, Neleus die Milch einer Hündin. Als erwachsene Männer erfahren Pelias und Neleus dann, dass Königin Tyro ihre Mutter ist. Auch, dass Tyro von ihrer Stiefmutter Sidero stets schlecht behandelt wurde. Also suchen Pelias und Neleus Sidero auf. Sie wollen ihre Mutter rächen. Sidero kann ihnen zunächst entkommen und sucht in einem Tempel der Hera Schutz. Neleus fürchtet die Göttin zu sehr, um der Sidero hier im heiligen Tempel Leid anzutun. Doch Pelias scheut nicht vor dem unglaublichen Frevel zurück. Direkt auf dem Altar der Hera erschlägt Pelias Sidero. Damit ist klar, mit was für einem Mann wir es hier zu tun haben. Pelias wird in der Sage der Argonauten noch eine wichtige Rolle spielen. Mit dieser Tempelschändung zieht er den Zorn der Hera auf sich, was den Verlauf der Argonautensage stark beeinflussen wird. Aber dazu später mehr. Denn eine Sache müsst ihr noch wissen. Mit ihrem Mann, Kretheus, hat Tyro auch drei eheliche Kinder, Aison, Pheris und Amythaon. Als einige Jahre später Kretheus stirbt, ist der Thron in Iolkos neu zu besetzen. Doch wem steht er zu? Die Zwillinge Pelias und Neleus sind die ältesten lebenden Söhne von Königin Tyro. Doch die ehelichen Kinder, die Kinder des Kretheus, hätten wahrscheinlich Vorrang in der Thronfolge. Aison, der älteste eheliche Sohn von Kretheus und Tyro, hat eigentlich Anspruch auf den Thron. Doch Pelias will an die Macht. Um sicher zu gehen, befragt er das Orakel von Dodona, wem der Thron gebührt. Er bekommt die etwas kryptische Antwort, dass er sich vor allem vor dem Mann mit nur einem Schuh hüten soll. Vor dem Mann mit nur einem Schuh? Pelias versteht nicht, was das bedeuten soll, und beschließt einfach, dass ihm der Thron gebührt. Er vertreibt erst seinen Zwillingsbruder Neleus und bringt dann Aison dazu, auf den Thron zu verzichten. Aber Aison hat einen Sohn, Jason, und der wird eines Tages mit einer einzelnen Sandale vor Pelias Augen treten. Doch darum wird es in der nächsten Folge gehen. Meine lieben Chaoskinder, ich hoffe, ihr verbringt alle einen schönen olympischen Sommer. Ich grüße euch aus Paris und bedanke mich wie immer bei allen, die den Podcast finanziell unterstützen, auf PayPal: Nicole, Wolfram, Evelyn, Sandy, Shana, Charlotte, Christian und Linda. Mit ganz lieben Gruß an die kleine Leni. Ich freue mich, dass du zuhörst. Und auf Steady: Emily, David, Lia, Doris, Christiane, Sophie, Simon, Anna, Frank, Fabienne, Anja, Olaf, Monika, Isabella, Cleopatra, Sabine, Claudia, Stina, Sven, Christian, Florian, Jens, Nikolas, Sven, Stefan, Ingo, Helmut, Monika, Aline und Lena. Es mag einigen von euch komisch vorkommen, dass ich hier jedes Mal eine große Namensliste vorlese, aber es ist meine Art, Danke zu sagen, und es ist mir nun mal wirklich wichtig, mich ordentlich für eure Unterstützung zu bedanken. So, mein Name ist Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.
Hallo, ich bin Sophia und ich übernehme mit viel Zeit und Liebe alle Aufgaben, die hier bei der Chaos-Kinder-Podcast-Produktion so anfallen. Ich mache Recherche, Redaktion, Studiotechnik, Einsprechen, Soundmastering, Webpräsenz und. Und alle diese Dinge kosten Zeit und Geld. Deshalb habe ich einen Steady-Account eingerichtet. Dort können alle, die gerne diesen Podcast hören, zum Lernen, zum Abschalten, zum Einschlafen, wofür auch immer, monatlich dazu beitragen, dass das Chaos stetig wächst und gedeiht. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge.